Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 463.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Eigentlich klingt es ganz einfach. Zunächst das Positive sagen, dann das Negative und schließlich Erwartungen formulieren und dabei niemals persönlich werden. Und das möglichst nicht nur von oben nach unten, sondern auch in die andere Richtung. Das wünschen sich viele Unternehmen, denn gut eingesetzte Kritik kann enorm wertvoll sein. Aber wie steht es tatsächlich um die Kritikkultur in Deutschland? Über die Kultur der Kritik in deutschen Unternehmen. Das Feature von Mandy Schäke.
Mitarbeiter sollen regelmäßig erfahren, wie ihre Performance ist. In jährlichen Mitarbeitergesprächen nimmt sich, so die Idealvorstellung, der Chef Zeit, mit dem Mitarbeiter über seine Ergebnisse und auch seine Arbeit im Team zu sprechen. Aber es gibt auch andere Formen. Weniger hierarchisch, wenn sich die Mitarbeiter gegenseitig beurteilen.
Und immer zuerst etwas Positives sagen.
Ich kann mich erinnern, vor circa 20 Jahren, 1996, 97, habe ich mal zu hören gekriegt, Hiltrud, du bist so dominant.
Erinnert sich Hiltrud Werner, Vorstand bei Volkswagen und zuständig für Recht und Integrität.
Dann habe ich nachgefragt, wie meinen Sie das jetzt? Ne? Dann kam auch die Aussage, ja, also das ist zwar eigentlich auch eine Führungsqualität, aber man darf es halt nicht übertreiben.
Hiltrud Werner empfängt im obersten Stockwerk der Unternehmenszentrale in Wolfsburg. Seit gut anderthalb Jahren ist sie im VW-Konzern und hat keinen leichten Job. Sie muss nach dem Abgasskandal bei Volkswagen dafür sorgen, dass so etwas nicht nochmal passieren kann. Hiltrud Werner fordert Volkswagen heraus, schrieb kürzlich die Süddeutsche Zeitung. Ihre Offenheit überrascht.
Natürlich haben wir durch den Abgasskandal gesehen, dass eine der größten Katastrophen war, dass das Thema 10 Jahre unentdeckt gewesen ist, was ein sehr, sehr langer Zeitraum ist. Was bedeutet, dass keiner früher den Mut hatte, das Thema hoch genug zu eskalieren, dass es beseitigt wurde. Und deshalb ist diese Mutkultur, die wir fördern wollen, natürlich auch ein wesentliches Element, um so etwas wie Diesel in der Wiederholung zu verhindern.
Nicht den Mut gehabt, das Thema hoch genug zu eskalieren, heißt im Klartext, niemand hat sich getraut, was zu sagen über den Betrug.
Die offene Diskussionskultur und die Sicherheit, die Mitarbeiter spüren müssen, um auch Hinweise an ein Hinweisgeber-Office, ist ein wesentlicher Faktor für eine gesunde Unternehmenskultur.
Überall im Unternehmen sind deshalb jetzt sogenannte Integritätsbotschafter unterwegs, die den Mitarbeitern beibringen sollen, offener auch über Missstände zu sprechen.
Die Mannschaft muss einfach verstehen, es lohnt sich, mitzudenken, mitzudiskutieren und meiner eigenen Meinung, meinem eigenen Bauchgefühl auch insoweit zu vertrauen, dass es das wert ist, den Mund aufzumachen.
Mit dieser Haltung hat sich die Spitzenmanagerin bei Volkswagen sicherlich nicht nur Freunde gemacht, das ist ja schon klar. Aber sie will ja auch nicht weniger als einen Kulturwandel, einen Wandel der Kritikkultur bei Volkswagen erreichen oder zumindest auf den Weg bringen.
Der Eingang von Anrufen in der Hinweisgeber-Hotline des Autokonzerns habe sich in den vergangenen 12 Monaten jedenfalls schon verbessert. Das ist ein gutes Zeichen, findet Hiltrud Werner.
Menschen wollen Anerkennung, Menschen wollen erfahren, ob sie auf dem richtigen Weg sind, ob sie Dinge besser machen können.
Armin Trost, Psychologe und Professor für Personalmanagement an der Hochschule Furtwangen.
Das jährliche Mitarbeitergespräch hat aus meiner Sicht in modernen Arbeitswelten eher ausgedient.
Außerdem braucht so viel Kommunikation auch jede Menge Zeit. Arbeitszeit, die Angestellte dann nicht dem operativen Geschäft widmen können.
Kritik ist in Mode gekommen. Kritikfähig muss er sein, der Mensch von heute und der Arbeitnehmer sowieso. Wer keine Kritik aushalten kann, ist irgendwie von gestern.
Wie anstrengend.
Kritik will gelernt sein. Und sie soll nicht nur von oben, sondern auch von unten kommen.
Wenn die Führungskraft sagt, sie haben die Quartalszahlen zu 50% erreicht, hören einige Mitarbeiter das als, ich bin nicht kompetent genug. oder ich bin schlecht oder ich krieg's eh nicht hin.
Das bedeutet, dann haben Sie als Führungskraft natürlich auch wenig Chance.
Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski sind Geschäftsführer der kontextuellen Coaching-Akademie. Sie beraten.
Die Methode ist sowohl privat als auch beruflich anwendbar und sie befähigt, weil heute geht es ja eben im Schwerpunkt um Business, befähigt Unternehmer und Führungskräfte dazu, die Produktivität des Unternehmens zu steigern. Nicht nur die Produktivität, sondern auch die Arbeitsmotivation im Team zu erhöhen und die finanziellen Ergebnisse zu verbessern.
Das wichtigste Prinzip, auf dem das kontextuelle Coaching beruht, habe ich schon gelernt. Raus mit den Gefühlen. Und das wirklich zu leben, sei für die meisten Klienten, ob Chef oder nicht, am schwersten zu lernen.
Weil man ist natürlich ganz schnell in dem Modus zu sagen, immer sind sie unpünktlich. Oder selbst wenn über den Mitarbeiter gesprochen wird, so, ach, das ist so nachlässiger. Und sei es, man denkt das nur. Eine wertneutrale Form wäre hinzugehen und zu sagen, Herr Meier, wir haben immer mittwochs den Termin und seit 4 Wochen kommen Sie gar nicht zum Termin oder eine halbe Stunde zu spät. Und dann eben auch in eine Untersuchung eine Frage zu gehen, zu sagen, was ist eigentlich los?
Beschreiben statt abstempeln. Beschreiben statt einordnen.
Das ist ja schon in unserem Sprachgebrauch so, dass man Gefühle als Argumente benutzt. Also sei es, dass man sagt, Sie haben mich sehr enttäuscht oder Sie haben mich sehr verärgert. Da steckt schon die Annahme drin, dass der Mitarbeiter einem schlechte Gefühle machen kann. Das kann der aber gar nicht.
Kann er nicht? Ganz frei zu sein von Bewertungen, die einem jemand anderes entgegenbringt, das nicht in schlechte Gefühle zu übersetzen, da muss man schon recht hartgesotten sein.
Der Erfolg unserer Methode basiert eben auch darauf, dass wir sehr ungewöhnliche Standpunkte einnehmen, die wir allerdings auch belegen können. Die sind nicht aus der Luft gegriffen. Wir untersuchen das in unseren Seminaren auch gemeinsam mit den Teilnehmern, sodass sie auch den Ursprung dieser Standpunkte nachvollziehen können.
Und letztlich ist dieser Standpunkt ja auch die gute Nachricht, weil wenn der Mitarbeiter mir keine schlechten Gefühle machen kann, was ich dann wieder habe, ist ein Einfluss auf meinen Gefühlszustand, den ich mir wieder zurückhole.
Laut einer repräsentativen Studie der Personalberatung Rochus Mummert von 2016 machen 24% der Arbeitnehmer in Deutschland die Erfahrung, dass Führungsstil vor allem Befehlston heißt. Der Chef hat Recht und der Mitarbeiter zu gehorchen. Und zwar unabhängig von Alter oder Geschlecht der Vorgesetzten.
Das beobachten wir auch. Wenn eine Führungskraft im Befehlston spricht, dann heißt das letztendlich, der Mitarbeiter soll irgendwie funktionieren. Er soll keine Wahlmöglichkeiten haben, zum Beispiel über die Art und Weise, wie er Ergebnisse produziert. Und wir wissen auch, warum viele Manager auf diese Kommunikationsweise zurückgreifen, also was in ihrer Landkarte, in ihrem kontextuellen Zusammenhang dahinter liegt. Angst. Manager nennen das meistens Stress, aber Stress ist nichts anderes als die Angst, es nicht zu schaffen.
Da sind sie wieder, die Emotionen. Denn wer schafft es schon, nüchtern, selbstbeobachtend da rauszukommen?
Über Arbeitsbedingungen zu sprechen, ohne tatsächlich zu beabsichtigen, was ändern zu wollen, kann sogar kontraproduktiv sein.
Hiltrud Werner, Vorstand für Integrität und Recht beim VW-Konzern.
Manchmal sind da auch schmerzhafte Erkenntnisse dabei, wo man dann sehr viel Arbeit in die Selbstreflexion stecken muss, um zu sagen, wie gehe ich jetzt damit um? Ich habe mit Sicherheit auch meinen Führungsstil in den letzten 23 Jahren, in denen ich Personalverantwortung habe, verändert. Ich lebe deutlich mehr Vertrauen, Vertrauensvorschuss auch. Ich habe mich von der Ansicht verabschiedet, dass man sich Vertrauen erstmal verdienen muss, sondern ich glaube, dass man das Vertrauen auch einem neuen Mitarbeiter in dem Moment entgegenbringen muss, wo man ihm einen Arbeitsvertrag anbietet, weil der Arbeitsvertrag der Ausdruck davon ist, ich traue dir zu, dass du deinen Job machst. Also muss ich dir auch vertrauen, dass du ihn machst. Da habe ich mit Sicherheit viel verändert an mir.
Die Mitarbeiter kommen in den seltensten Fällen in die Firmen, weil sie keine Ergebnisse produzieren wollen.
Patricia Vogtländer.
Die meisten treten ja auch mit einer Vision oder mit einer Idee, mit einer Absicht an. Das heißt, die sind an sich motiviert, Ergebnisse zu produzieren. Nur wenn dann eben diese angstbedingten Strategien eingesetzt werden, was dann die Folge ist, ist, dass die Mitarbeiter ihren Einsatz zurückdrehen.
Sie sind in dieses Denken über sich und auch in das Denken über die anderen Menschen nicht nur gedanklich eingeklinkt irgendwann, sondern auch emotional. Es geht immer darum, das bisherige Denken, Handeln und Fühlen zu transformieren.
Ich nehme auf jeden Fall aus unserem Gespräch mit, dieses Bewusstmachen der Verhaltensmuster, ja, sich so ein bisschen rauslösen aus dem Gefühl und ein bisschen drauf zu gucken.
Genau.
Das war ein Feature von Mandy Schierke. Es sprachen Max von Pufendorf und die Autorin.
Deutschlandfunk. Freistil.
Zehn Millionen Deutsche suchen einen Partner per Internet. Mindestens.
Eine gute Freundin hat gesagt, Kalle, du musst mal was tun, und hat mir diese Internetadresse gegeben und hat gesagt, da meldest du dich an und da guckst du mal. Und siehe da, es hat super geklappt.
Das Geschäft mit dem Internetdating. Ein Feature von Heiner Wember mit Frank-Christian Starke.
Gut, dann gehe ich jetzt mal auf parship.de. Ja.
Das ist meine Frau, Christiane. Wir sitzen auf dem Sofa, beide unsere Notebooks auf den Knien, und tun, was jeder dritte erwachsene Deutsche schon getan hat. Internetdating. Wir machen den ultimativen Parship-Test. Nicht, weil wir was Neues suchen, sondern weil wir glauben, beurteilen zu können, ob er was taugt. 30 Jahre sind wir nun schon zusammen und haben es nie bereut. Ob das Programm von Parship uns zusammenbrächte, wenn wir uns parallel als Singles anmelden?
Nun folgen Fragen zu Ihren Vorlieben und Interessen. So führen wir mit unserem Matching genau die Menschen zusammen, die am besten zueinander passen.
20 Minuten lang Fragen über Vorlieben und Gewohnheiten, aber auch Assoziationen zu Traumbildern.
Ich bin fertig. Soll ich auf dich warten?
Parship verspricht uns Verschwiegenheit. Ihre Angaben sind nicht sichtbar und werden bestens geschützt. Dann folgt der Moment der Wahrheit. Bei meiner Frau erscheinen 615 mögliche Partner. Für jeden Kandidaten gibt es Matching-Punkte. Ab 100 Punkten sollte man sich treffen, darunter eher nicht. Ich habe 2145 Frauen zur Auswahl.
Ach, ich habe einen Radiojournalisten dabei. Guck mal, das bist du.
Na klar, das bin ich. Und auf welchen Plätzen landen wir beim jeweils anderen? Das verraten wir erst am Ende der Sendung.
Internetdating ist der Oberbegriff für viele Arten der Partnersuche im Netz. Es gibt ausgesprochene Partnerbörsen, die gegen Geld mit ausgeklügelten psychologischen Tests versuchen, Mr. oder Mrs. Right zu finden. In Singlebörsen können, mal mit, mal ohne Kosten, virtuelle Kontaktanzeigen aufgegeben werden. Und beim Casual- oder Mobile-Dating kann es um die Suche nach einem Abenteuer gehen oder auch mehr. Wer im Netz nach einem Mann oder einer Frau sucht, probiert oft mehrere Arten und Portale aus. So war das auch bei den Menschen, die wir bei unseren Recherchen getroffen haben.
Bleiben wir bei Parship, der Mercedes unter den deutschen Portalen. Vor allem vom Preis her. Fast 360 Euro für ein halbes Jahr. Die Geschäfte laufen gut. Entsprechend wohlgelaunt ist Tim Schiffers aus Hamburg. Wirtschaftswissenschaftler, Geschäftsführer von Parship.
Jeder, der sich doch draußen gerade bewegt, könnte unser Kunde sein. Es könnte sein, dass er oder sie sich heute Abend von dem Partner trennt und dann nach einem neuen Partner sucht.
Parship wurde im Jahr 2000 gegründet, von der Verlagsgruppe Holzbrink. Die Zeitungsverleger machten damals viel Geld mit Kontaktanzeigen und beobachteten, wie in den USA ein Datingmarkt im Internet entstand. Und Holzbrink zog das auch für Deutschland und die Nachbarländer auf.
Wir haben dann Parship an einen britischen Finanzinvestor verkauft, mit dem wir dann in der Folge Elite-Partner gekauft haben und haben jetzt im Oktober letzten Jahres 50% der Anteile plus eine Aktie an die ProSiebenSat.1-Gruppe veräußert. Wir liegen vom Umsatz über 100 Millionen Euro bei einer guten Profitabilität von einer Profitmarge von 20%.
Bei Parship gibt es allerdings auch wenig umsonst. Der Test ist noch kostenlos, doch sobald die Mitglieder in einen direkten Kontakt miteinander kommen wollen, müssen sie zahlen.
für mindestens 6 Monate. Bei manchen Konkurrenten gibt es Grundfunktionen kostenfrei.
Bei Parship sind es pro Jahr ungefähr 1,5 Millionen neue Mitglieder, die wir gewinnen können. Und bei Elite-Partner eine 500.000.
Sören aus Berlin war auch bei Parship. Doch die Liebe zu der Parship-Frau hielt nur 8 Monate. Sören, 35 Jahre, Ingenieur, suchte neu. Aber woanders. Sören ging zu OkCupid, ein Unternehmen aus den USA. Ungewöhnliche Fragen soll man dort beantworten. Darunter auch, ob man Horrorfilme mag, ob man es mit unordentlichen Menschen aushalten kann, ob einen Rechtschreibfehler beim anderen stören. Der Computer hat ausgerechnet, dass Menschen besonders gut zusammenpassen, wenn sie diese 3 Fragen identisch beantworten. Hier traf Sören auf die richtige.
Ich glaube, dann hat es ungefähr 2 Wochen gedauert und ich habe meine jetzige Partnerin da kennengelernt, die erste und einzige, die ich überhaupt getroffen habe.
Denn bei OkCupid war auch Katha, 37, Grafikerin in Berlin. Sie hatte vorher Finja ausprobiert, eine kostenlose deutsche Singlebörse, die sich vor allem über Werbung finanziert. Bei Finja hatte Katha etwas Kurzfristiges gefunden. Anschließend tat sich nichts mehr. Katha meldete sich auch bei OkCupid an.
Also ich hatte eigentlich eine andere Verabredung an dem Abend. Der hat dann 1 Stunde vorher abgesagt. Und dann habe ich halt Sören gefragt, ob er das gerade zufällig einen Termin frei geworden ist.
Sören und Katha kennen die ungeschriebenen Regeln im Netz. Langsam annähern, den anderen etwas zappeln lassen. Sie hielten sich an keine.
Und das fand ich super.
Die 3-Tage-Regel. Den anderen 3 Tage zappeln lassen. Erst dann eine Nachricht schicken. Auch die K-Frage haben Sören und Katha früh besprochen. Die Kinderfrage. Und mit Ja beantwortet.
Katharina Ohana ist Psychologin und Philosophin und Beraterin bei LoveScout24, einem der großen Anbieter von Online-Dating. Sie betont, dass Gemeinsamkeiten für eine glückliche Beziehung wichtig sind. Gleiche Stadt, gleicher Status, gleiche Interessen, gleicher Humor. Das zählt. Und bestimmte Grundmuster, sagt die Psychologin, daran können wir nichts ändern.
Solche Grundleidenschaften, Empfindungen, Interessen, die legen sich relativ früh fest in den ersten 6 Lebensjahren, weil sich das Gehirn da erst verknüpft nach der Geburt. Und die sind wirklich sehr konstant, das muss man sagen. Und deswegen ist es definitiv konfliktfreier, wenn man jemanden trifft, der ähnlich strukturiert ist. Und da helfen die Online-Portale enorm.
Rund 16 Millionen Singles gibt es in Deutschland. Davon nutzen etwa 10 Millionen das Internet, um Männer oder Frauen zu finden, schätzt Chris Pleines aus München. Er ist Informatiker. Chris Pleines testet Singlebörsen. Die Ergebnisse kann jeder nutzen. Auf seiner Internetseite zu-zweit.de. Männer, so die Erkenntnisse von Chris Pleines, sind gleichmäßig in allen Varianten des Online-Datings präsent. Frauen sind zu jeweils 40% bei Singlebörsen aktiv und bei Partnervermittlungen. Nur 20% nutzen das unverbindliche Mobile-Dating. Die bekannteste App für Casual- oder Mobile-Dating ist Tinder. Sie ist kostenlos. Allein in Deutschland tindern nach Angaben eines der Gründer 2 Millionen Menschen. Dort kann man Partner suchen nach dem Motto Wisch und weg. Vor allem nach dem Foto, vielleicht noch nach dem kurzen Text, den man lesen kann. Nach links wischen heißt weg, nach rechts sieht interessant aus. Wenn sich 2 nach rechts gewischt haben, werden sie gematcht und können nur dann Kontakt miteinander aufnehmen.
80 blocke ich nach links hin weg. Die anderen, geschätzte 15, nach rechts. Die finde ich interessant, ganz intuitiv. Im Schnitt werden sie 10 Jahre jünger sein als ich. Das Einzige, was bei mir blass bleibt, ist der Match-Ordner, wo die erscheinen sollen, die mich auch interessant finden. Denn nur wenn beide Interesse bekunden, kommt überhaupt ein Kontakt zustande. Ich gucke mich im Spiegel an. Eigentlich finde ich mich doch ganz sympathisch. Meine Frau lacht mich an. Oder aus? Und fragt sich, ob sie vielleicht an Geschmacksverirrung leidet, wenn den doch keine andere haben will? Aber siehe da, am nächsten Tag plötzlich erscheint Elke. Genauso alt wie ich. Weiße Bluse, Daumen in den Hosentaschen, BVB-Fan. Ich schiebe sie nach rechts. Match. Na sowas. Leider weiß Elke nicht, warum ich diesen Match nun doch direkt wieder per Tastendruck löse. denn wir wollen niemandem etwas vorspielen. Das ginge zu weit. Online-Dating ist inzwischen auch keine Frage des Alters mehr. Dieser Kaufmann aus dem Großraum München, 61 Jahre alt, datet seit letztem Sommer bei den Münchner Singles. Die bieten alle möglichen Events an, von Billard bis Bergsteigen, von Kochen bis Klassik. Die Mitglieder organisieren das selber auf dem Portal, nennen auch die Zahl der freien Plätze, immer gleich viele Plätze für Männer und Frauen. Doch der Kaufmann war noch auf keinem Event. Er hat reichlich mit den Anfragen aus dem Netz zu tun.
Es waren immerhin an die 1000 Frauen, die mir dann schrieben, was ich für eine schöne Seite hätte, beziehungsweise für ein hochinteressantes Profil, man wolle mich kennenlernen. Und das machte mich sehr stutzig.
Sehr viel Arbeit, sehr viel Schreiberei.
Getroffen habe ich mich vielleicht mit 15.
Eine wirkliche Beziehung ist dabei bislang nicht entstanden. Der Kaufmann sucht weiter. Im Netz und im realen Leben.
Ob das über das Internet geht oder ob das dann, weil ich endlich richtig loslasse, über die Käsetheke bei Tengelmann geht, das weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Ich nütze zumindest die verschiedenen Möglichkeiten einfach aus.
So wie es dem 61-Jährigen geht, geht es Millionen Singles, die bisher einfach nichts gefunden haben.
Nicht traurig, aber genervt durch ihre Erfahrungen mit Online-Dating, zeigt sich Stefanie aus Bayern. Seit 5 Jahren ist sie auf verschiedenen Portalen unterwegs.
Ja, gefühlt war ich auch bei allen.
Und Kontakte hatte sie zu einigen 100 Männern. Dauerhaft an einen Partner kam Stefanie nicht, aber ans Schreiben. Buchtitel?
Mein Leben mit den Singlebörsen oder bin ich genauso bekloppt wie die anderen?
Stefanie beendet gerade ihr 3. Buch über das Internetdating.
Das ist das Schwerste im Moment, jemanden zu finden, der normal ist.
Ihre Chancen, online jemanden zu finden, sind grundsätzlich nicht schlecht, hat die Stiftung Warentest herausgefunden. Ihr Test ergab 2016, dass die Suche per Mausklick ein probates Mittel ist. Reine Singlebörsen, bei denen die Teilnehmer selbst nach einem Flirt, einer Freundschaft oder einer Beziehung Ausschau halten, schnitten nicht schlechter ab als ausgesprochene Partnerbörsen, die mit ihren Liebesformeln gezielt Menschen zusammenbringen wollen. Falk Murko von der Stiftung Warentest.
Nach unseren Erfahrungen sind sie nicht wirklich besser als die Singlebörsen. Und sogar die kostenlosen Singlebörsen schneiden auch nicht viel schlechter ab. Also die Chancen, dort einen Partner zu finden, sind per se nicht unbedingt größer.
Allerdings gibt es beim Online-Dating ein generelles Problem. Und das ist ironischerweise erst durch den Erfolg der Börsen und Portale entstanden.
Man hat eine große Menge zur Auswahl. Das ist auch gleichzeitig wieder ein Nachteil, weil viele sind dann verführt und sagen, ach, jetzt kann ich den optimalen Partner finden und schrauben ihre Erwartungen immer höher und immer theoretischer, sodass sie dann letztendlich doch niemanden finden, weil niemanden ihren Vorstellungen entsprechen kann. Aber grundsätzlich ist das eine gute Möglichkeit. Es gibt wahrscheinlich nirgendwo so viele Singles, die auf Suche sind. Wer da realistisch rangeht, ehrlich rangeht, der hat auch die Chance, einen Partner zu finden.
Die Unübersichtlichkeit, das Flüchtige, so manche Enttäuschung, geschönte Geschichten und bisweilen auch gefälschte Profile, all das verleidet so manchem das Online-Dating, die ihr Glück dann ganz klassisch suchen.
Für uns ist es wichtig, dass man dem anderen gegenübersteht, merkt, der ist charismatisch, der ist witzig, da funkeln die Augen, da ist eine Ausstrahlung. Das sind Dinge, das kann ein Foto gar nicht wiedergeben.
Keine Fotos, keine Telefonate. Bei Simone Jansen geht es anders zu. Es zählt die Begegnung, der persönliche Kontakt. Seit 25 Jahren betreibt sie eine klassische Partnervermittlung in Köln. Die Kundschaft, anspruchsvoll, beruflich stark engagiert. Unternehmer, Akademiker, Selbstständige. Ihr Vorteil gegenüber Internetportalen? Diskretion.
Man weiß nie, wer sieht einen, wer weiß das jetzt. Ich sage jetzt mal, der Richter in Köln möchte es vielleicht nicht oder der bekannte Arzt oder die Unternehmertochter möchte auch nicht, dass jeder weiß, so, da suche ich jetzt. Hinzu kommt natürlich, dass sehr viel gelogen wird in den Online-Börsen.
Ihr Rezept? Nach einem kurzen Abgleich, Alter, Familienstand, Raucher oder nicht, geht es um Intuition. Die hat ihren Preis. Für die Betreuung, es werden mindestens 10 qualifizierte Partnervorschläge garantiert, fallen 2.500 bis 3.000 Euro an. Deutlich mehr als bei Internetportalen.
Das glatte Gegenteil des klassischen Weges sind Spezialportale im Netz, vergleichbar mit Metasuchmaschinen. Sie raten den Suchenden, zu welchem Anbieter er oder sie am besten gehen sollten.
Sowas wie Stiftung Warentest für Online-Dating, so in die Richtung.
Sagt Chris Pleines vom Portal zu-zweit.de. Er ist von seinem Produkt überzeugt.
Wir haben ein Tool, das nennt sich Dating Barometer. Damit kann man basierend auf seinem Facebook-Profil sich die passenden Single-Börsen vorschlagen lassen.
Und das zielgenau für jede Stadt. Das kostet nichts, aber alles hat seinen Preis. Vor allem das, was nichts kostet. Anbieter wie zu-zweit.de leben auch nicht von Lust und Liebe. Sie bekommen eine Provision, wenn ihre Nutzer über sie zu einem Dating-Anbieter gehen. Dating-Portale gibt es nach Angaben von Chris Pleines in Deutschland. Im Fokus stehen die großen Anbieter. Es gibt aber auch Spezialportale für alle möglichen Gruppen.
Egal, ob das jetzt christliche Singles sind, ob das Metzger-Singles sind oder Polizeisingles, Restaurantfachkräfte-Singles. Es gibt wirklich für jede Zielgruppe eigene Singlebörsen und Online-Dating-Angebote.
Für Restaurantfachkräfte ist zum Beispiel klar, dass sie alle am Wochenende fast nie Zeit haben, sondern nur in der Woche. Oder das Portal Metzger-Singles. Dort finden sich natürlich keine Veganer oder Vegetarier, sondern nur Menschen, die gerne Fleisch essen. Es gibt christliche Portale, jüdische und muslimische. Ein Londoner Geschäftsmann betreibt sogar eine Seite, auf der ausschließlich Zweitfrauen vermittelt werden: secondwife.com. Statista sammelt Statistiken zu allen Lebensbereichen. Statista errechnet aus verschiedenen Quellen auch den Gesamtumsatz der Online-Dating-Branche. Im vergangenen Jahr waren es danach 214 Millionen Euro. Wachstum pro Jahr 5%. Viele in der Branche setzen allerdings vergleichsweise wenig um. Wie das Portal von Sven und Mariana Exter aus München.
Es ist nie zu spät für einen Neuanfang. Denn Liebe kennt kein Alter. Finden auch Sie Ihren Partner bei 50plustreff.de.
Die Exters haben sich auf Menschen im reiferen Alter spezialisiert. Entsprechend heißt ihre Seite 50plustreff. Gerade für diese Menschen sieht Mariana Exter große Vorteile im Internet-Dating.
Die gehen nicht mehr ins Discos, die gehen nicht in Bars, um Männer zu treffen. Und genau für diese ältere Menschen, die nicht mehr so oft unterwegs sind und nicht arbeiten, die Internet ist eigentlich perfekt, weil man klickt sich rein und da sind dann die tausende potenzielle Partner online und man muss nur auswählen, Mut fassen und die anschreiben.
Wer eine Kopie seines Ausweises nach München schickt, bekommt ein extra Sternchen im Profil, sagt Sven Exter.
Das zeigt dann eben auch anderen Mitgliedern, jawohl, da stimmen die Angaben tatsächlich.
Besonders gute Erfahrungen macht 50plustreff mit Veranstaltungen vor Ort. Das wird nicht von der Zentrale in München organisiert, sondern die Mitglieder laden selber dazu ein. Ein halbes Jahr Mitgliedschaft kostet hier 120 Euro. Dann kann man mehr Mitglieder kontaktieren. Etwa jedes dritte Mitglied, das sich abmeldet, gibt auch hier wie bei anderen großen Portalen an, dass es jemanden gefunden hat.
Anne Degener aus Altenberge hatte keine Zeit zum Flirten. Zu viel Arbeit, zu wenig Anlässe, interessante Männer kennenzulernen. Mit Männern hatte sie wenig Glück und ging vor 5 Jahren ins Internet.
Dann habe ich gedacht, okay, die einzige Chance ist, wenn ich wirklich noch jemanden kennenlernen möchte, ich muss mal ins Internet gehen.
Anne ist Logopädin und ihr Zukünftiger sauste schon ab und zu mit dem Rennrad an ihrem Haus vorbei, ohne dass beide voneinander wussten.
Und bei Dating Café hat mir gut gefallen, dass man einen Ausweis vorweisen muss. Ja.
Man gibt eine Fotokopie vom Ausweis und dann kann man starten.
Genau.
Das ist Kalle Wilger, Gärtner und Rennradfahrer.
Ich kann als 55-Jähriger nicht bei 25-Jährigen suchen. Das ist Blödsinn, das machen auch viele. Ich muss in der gleichen Altersgruppe bleiben. Und man soll nicht so weit die Entfernung wählen. Das wird immer schwieriger, wenn es auf Dauer was wird und man ist 100 Kilometer entfernt. Das bringt nicht viel. Also maximal 50 Kilometer, alles, was in einer Stunde zu machen ist.
Anne wollte sich eigentlich wieder abmelden.
Kalle hatte draufgeschrieben, bin Rennradfahrer, habe ich gedacht, okay, Liebe, Holland, wenn ich 3 Wochen nicht in Holland bin, dann kriege ich Entzugserscheinungen. Da habe ich gedacht, ach du Schande, der fährt nur nach Holland in Urlaub. Oh Gott. Und hatte einen Vollbart und ich stand überhaupt nicht auf Vollbart. Es war Langeweile. Es war echt Langeweile und ich habe gedacht, naja, mal gucken oder klick mal. Mal gucken, was passiert.
Und mein Gratismonat war abgelaufen und ich musste ganz schnell verlängern, weil Anne mir ein Herzchen geschickt hätte auf meine Seite und ich konnte den Brief nicht öffnen und musste ganz schnell nochmal für 20 Euro für 4 Wochen verlängern. Und das hat sich gelohnt.
Doch etwas hat mir gefallen, deine Größe. Das fand ich toll. 1,96, wow.
Heute wohnen sie zusammen. Mit Annes Tochter klappt auch alles prima. Und sie haben viel zu lachen. Ohne Internetdating hätten sie sich nicht gefunden. Er wäre einfach vorbeigeradelt. Bleibt noch die Frage, ob meine Frau und ich nach Meinung von Parship zusammenpassen. Sie erinnern sich. Nach 30 Jahren machen wir den Parship-Test und wollen herausfinden, ob wir uns über das Portal finden würden, wenn wir solo wären. Insgesamt warten nach dem Test über 3000 mögliche Partnerinnen und Partner auf uns. Für jeden gibt es Matching-Punkte, also wie gut man wahrscheinlich zusammenpasst, nach dem firmeneigenen Algorithmus, der geheimen Liebesform. Auf Platz 1 landet bei mir eine Geschäftsführerin im sozialen Bereich, so alt wie ich. Und bei meiner Frau ein Beleuchtungsmeister.
Jetzt gucke ich mir mal meinen Veranstaltungsbeleuchtungsmeister an. Guck du dir auch mal deine tollste an, die du hast.
Aber wo landen wir miteinander? Siehe da, meine Frau finde ich bei mir auf Platz 29 aus über 2000 Frauen. Das ist mehr als beeindruckend. Und wo stehe ich bei ihr?
23. Platz. Guck mal, wie viel Gefühl ich habe. Sind das super. Persönlichkeit hatten wir jetzt, ne? Gewohnheiten, da passt man nicht so gut zueinander, ne?
Tatsächlich, da liegen wir auseinander. Stimmt auch. Ich bin ein Morgenmensch. Meine Frau arbeitet abends.
Ein unterschiedlicher Umgang mit Geld. Ordnung, Unordnung.
Dafür ähneln sich unsere Persönlichkeiten sehr und unsere Interessen. Da liegen wir auch im Test sehr nah beieinander. Wir reden gerne miteinander, singen in Chören, fahren Fahrrad, wandern.
Internetdating bringt häufiger Menschen glücklich zusammen, als wir es gedacht hätten. Gerade solche, die ansonsten allein bleiben würden.
Es sprachen Maja Bothe und Marc-Oliver Bögel.
Das war die Übernahme einer WDR-Produktion von 2017.